Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Moin und herzlich willkommen bei Wellenbrecher, einem Ozeandekaden-Podcast mit mir, Eva, und?
Und mit mir, Annabelle.
Schön, dich wieder zu sprechen. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch total auf das heutige Thema, denn wir haben ja letztes Mal über sehr abstrakte Sachen gesprochen, über Datenerhebung, über Zeiträume der Datenerhebung, über Zeitserien, alles Mögliche, wie man im Endeffekt Biodiversität messen könnte.
Ja, es war nicht so einfach, ne? Das habe ich im Nachhinein auch gedacht, dass es auch nicht so anschaulich vielleicht war und sehr theoretisch. Ich hoffe, es konnten trotzdem alle folgen. Jedenfalls ein bisschen, ne? Irgendwas gelernt dabei.
Ich meine, das ist ja genau der Grund, warum wir den Podcast hier haben, ist genau, um diese komplexen Themen zu erklären und zu verstehen und darüber zu sprechen. Sonst könnten wir halt auch TikToks machen. Also, ist alles gut.
Ja, das stimmt. Okay, aber du hast uns heute auch was dazu, zu dem Thema mitgebracht, richtig? Zum Thema Biodiversität?
Ja, auf jeden Fall. Denn ich habe dann darüber nachgedacht und dachte mir so, was ist denn der...
Annabelle beobachtet ihren Hund. Man muss dazu sagen, schon die zweite Aufnahme von uns. Die davor hat meine Tochter gecrashed.
Also auf jeden Fall, ich habe darüber nachgedacht, welcher Ort im Ozean ist denn der, der die größte Biodiversität aufweist?
Mhm. Woran die denkst Tiefsee? Du,
Eva?
Tiefsee? Mhm. Falsch?
Nein, ja, da hast du bestimmt recht.
Korallenriffe?
Yes, ding, 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 ding. Sehr gut.
Zweiter Anlauf. Und ich hätte bei Millionär trotzdem nicht gewonnen. Na gut.
Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie die Leute da mitmachen. Ich bin immer beeindruckt. Genau, dann habe ich angefangen zu googeln und habe dann einen richtig krassen Artikel gefunden über Superkorallen. Mhm. Und dann habe ich an eine Arbeitsgruppe gedacht, die in Deutschland an Korallen arbeitet. Weißt du, wo ich meine?
Am Geomar? Oder meinst du am AWI? Nee.
Ich meine die in Konstanz.
Ah, an Annas Arbeitsgruppe!
Ja!
Anna Fiesinger, Shoutout!
Yes!
An Anna! Ja,
richtig großes Shoutout, denn ich fand tatsächlich, ich habe durch die Paper der Arbeitsgruppe des letzten Jahres gescrollt und fand tatsächlich Annas Paper am spannendsten. Also reden wir heute über Annas Paper.
Oh mein Gott, okay. Jetzt muss ich mich nochmal hier... Concentration on! Man muss dazu sagen, also wer Anna nicht kennt, Anna und ich haben ganz lange auch schon mal einen Podcast zusammen gemacht, der heißt Die drei Meerjungfrauen, den kann man auch noch online reinhören. Während unseres Masters haben
immer
wir dann
auch noch sehr hörenswert.
Ja, sind immer noch aktuelle Themen, ne? Und dann bin ich nach Finnland gegangen und sie nach Konstanz und da haben wir beide unseren Doktor gemacht, beziehungsweise ich mache meinen ja immer noch, aber sie ist schon offiziell Doktor Anna. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Aber Anna und ich machen sehr unterschiedliche Sachen. Ich kenne mich so gar nicht mit Korallen aus. Ich werde viele Fragen heute haben, Annabelle. aber Korallen, das ist ja eigentlich ein gutes... Also ich habe das Gefühl, alle sind immer fasziniert von Korallen. Deshalb, ja, bin ich gespannt, was alle dann zu diesem Paper sagen.
Und weil Korallen so ultrakomplex sind, also eigentlich geht so. Nein, bestimmt nicht. Die sind bestimmt sehr komplex. Aber ich dachte, wir reden einfach nochmal genau darüber, was ist denn überhaupt eine Koralle? Denn man sieht ja oft diese bunten, teppichartigen Meeresobjekte im Ozean. Aber eigentlich ist das ja nicht die Koralle selber, sondern das ist die Kolonie der Koralle. Und die Koralle an sich sind einzelne Polypen und das sind halt Tiere. Vielleicht denkt man so ein bisschen an so eine Anemone, aber in so Mini-Version. So kann man sich das vorstellen. Also ein so ein kleines so ein kleines Ding. Und in dieser Polype sind so Zooxanthellen, das sind kleine winzige Algen und die leben halt im Gewebe der Polypen. Und die sind in einer sogenannten Symbiose. Das heißt, die Algen nutzen das Sonnenlicht für Photosynthese und liefern dann der Koralle 90% der Nahrung, die die Alge produziert. Also in dem Fall Zucker und auch Sauerstoff. Und im Gegenzug enthält die Alge natürlich auch CO2 und andere Nährstoffe von der Polype. Und über die Zeit, und das, was man dann so sieht, also dieses große Konstrukt im Ozean, das sind dann die Calciumcarbonat-Rückstände, weil Steinkorallen unter anderem auch diesen, also Calcium und Carbonat binden. Und so wächst die Koralle eigentlich quasi von der Mitte weiter nach außen. Ja.
Genau. Also wenn ihr das nächste Mal, weiß ich nicht, so Bilder seht, dann wisst ihr jetzt Bescheid, dass das
genau,
quasi
das sind
nicht eine Koralle ist, sondern super viele Korallen, ja.
Mhm.
Deshalb hast du vorhin auch super Korallen gesagt? Oder geht es da nochmal um was anderes?
Superkorallen spielt tatsächlich auf das heutige Thema drauf ab, denn es geht darum, wie Korallen mit der erhöhten Temperatur umgehen, die ist ja maßgeblich, also auch in den Ozean steigt. Und genau, also wenn Meerwasser zu warm wird, dann stoßen diese Polypen die Algen aus. Und das ist genau das, was man dann als Korallenbleiche sieht. Und genau, weil die Algen dann nicht mehr da sind, verlieren sie halt nicht nur ihre Farbe, aber auch ihre Nahrungsquelle und sterben dann sozusagen ab. Und die Angst ist halt, dass, also die können, wenn die Temperaturen wieder runtergehen, können sie auch wieder die Zooxanthellen sich wieder ansiedeln in der Polype. Aber wenn diese Temperaturen halt zu lange zu hoch sind, genau, dann sterben sie halt ab. Und die Angst ist so ein bisschen, dass die Temperaturen dauerhaft zu hoch sein werden, dass Korallen halt verschwinden, was halt wirklich eine tragische Eigenschaft ist, weil Korallenriffe sind halt, die biodiversesten Orte im Ozean.
Einfach durch die Struktur, die auch bieten. Ne? Also dabei geht es nicht nur um die Korallen selbst, sondern auch alle anderen Tiere, die quasi im Korallenriff leben. Richtig?
Ja, genau. Also die ganzen Fische, die da leben, also generell das ganze Ökosystem, das sich da bildet, die ganzen trophischen Level sozusagen, kleine Fische, große Fische, die kleine Fische essen, Haie, Shrimps, Seesterne. Es ist ja, also jeder, der schon mal eine Doku gesehen hat über Korallen, der wird wissen, dass da unfassbar viele Tiere durch die Gegend zischen.
Und man kann sich das ja auch so vorstellen, ich meine, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in der Ostsee, Nordsee oder so unterwegs sind und da einfach auf dem Sandboden oder an Seegraswiesen sind oder so und da es zu Hitzewellen kommt oder sich bestimmte Temperaturranges verschieben, dann kann das ja auch sein, dass irgendwie Tiere wandern nördlich. Darüber haben wir ja letztes Mal auch schon gesprochen. Aber beim Korallenriff ist es halt so, wenn es weg ist, ist weg, ne? Und wenn das die Nische war, in der die Tiere eben leben oder die Lebewesen leben, Nachwuchs bekommen und alles, also deren ganzen Lebenszyklus ist eben an dieses Korallenriff angepasst. Und wenn es nicht mehr da ist, ist nicht mehr da. Dann ist schwierig.
Ja, ist so. Und genau, also das zentrale Thema von heute ist einfach, wie überleben oder können Korallen eventuell überleben, wenn die Meere immer heißer werden. Und genau, deswegen schauen wir heute auf Annas Studie, die wurde 2025 veröffentlicht und zielt insbesondere auf Korallen im persischen bzw. arabischen Golf. Das sagt ja uns mittlerweile auch allen was. Ich sag nur Straße von Hormus. Also genau das ist gemeint mit der Region. Und also der persische arabische Golf ist halt so unfassbar heiß, dass viele Wissenschaftler eigentlich erwarten würden, dass dort Korallen überhaupt nicht existieren. Und die Frage ist, also erstmal wie und auch wie kann man das eventuell übertragen auf Korallen in Ozeanregionen, wo die Temperaturen demnächst auch ansteigen werden. Dazu ist noch wichtig zu erwähnen, dass Korallenbleichen generell immer häufiger auftreten und in immer schwerwiegenderer Form. Also in den letzten Jahrzehnten allein kam es zu 2 Korallenbleichen. Heutzutage sind wir in der sogenannten 4. weltweiten Korallenbleiche. Also das ist nicht einfach nur so ein Jahresevent im Endeffekt, sondern das wird über mehrere Jahre verfolgt.
Ist fortlaufend.
Oder. Genau. Genau. Und ein anderes Wetterphänomen, was ich im Zuge dessen auch noch in Zusammenhang bringen möchte, ist, dass die Hypothese ist, dass viele Korallenbleichen oft mit einem Wetterphänomen zusammenhängen, das heißt El Niño. Und El Niño ist ein natürliches Wetterphänomen, was im Pazifik passiert, wo sich halt die Gewässer vor Südamerika stark erwärmen, die Passatwinde abschwächen und generell, dass die ganzen Wetterbedingungen auf dem ganzen Planeten von uns verändern und unter anderem auch zu extremen Wetterbedingungen, vor allem auch Hitze halt führen kann. Und das passiert alle 2 bis 7 Jahre und auch, wie man da vielleicht auch sieht, also Korallenbleiche hat 2023 angefangen, El Niño gab es auch 2023 und die Angst ist so ein bisschen, dass 2026 auch wieder ein El Niño-Jahr wird, was halt besorgniserregend ist, weil das letzte erst vor sozusagen 2 Jahren geendet ist. Und in dem Zusammenhang wird halt erwartet, dass 2026 auch wieder ein richtig heftiges Jahr sein könnte für Korallenbleichen.
Okay. Ja, also ich müsste mich jetzt auch nochmal ganz in Ruhe anlesen, um es nochmal kurz zu erklären. Aber es geht quasi darum, dass die Meeresströmung sich in unregelmäßigen Abständen verändern. Also ich glaube, es waren alle 4 bis 5 Jahre. Und dadurch kommt es halt zu verschiedenen Auftrieben oder Abtrieben.
Also normalerweise hast du ja vor Peru dieses Upwelling. Und bei El Niño geht das auf jeden Fall weg, aufgrund der erhöhten Wassertemperatur.
Sowas auch. Und dadurch kann man zum Beispiel auch sehen, dass man darf, also da werden dann viel weniger Fische gefangen zum Beispiel. Ja. Dadurch, dass das Wasser nicht so nährstoffstark ist und so weiter. Ja. Ich glaube, bei den Meerjungfrauen hatten wir sogar mal eine Folge zu El Niño. Da hatten wir das Ganze mal richtig aufgedröselt. Aber.
Gut, ja, sehr gut, dann verlinken wir das. Dann könnt ihr gleich 2 Podcasts folgen können.
Sehr gut. Okay, aber wir können uns jetzt erstmal merken, wenn es ein El Niño-Jahr ist, dann kann es sein, dass höheres Korallensterben auftritt.
Ja, genau, einfach wegen der erhöhten globalen Ozeantemperaturen. Ja. Genau, also quasi zurück zu unserer extremen Fokusgruppe im Persischen Golf. Wie können die Korallen im Persischen Golf mit diesen erhöhten und Temperaturen und auch Salzgehalten umgehen, ohne halt wie ihre Artgenossen in zum Beispiel Great Barrier Reef direkt zu bleichen? Denn im Persischen Golf gibt es Wassertemperaturen zwischen 20 Grad, und das ist das untere Limit, bis zu 35 Grad Wassertemperaturen. Also das ist ein Pool, in den ich nicht mehr gehen möchte. Mhm. Ja, und auch im benachbarten Golf von Oman gibt es auch Temperaturen zwischen ungefähr 25 Grad bis zu 30 Grad. Und was auch super spannend ist in der Region, ist, dass die Korallen vergleichsweise relativ jung sind sozusagen. Das hört sich jetzt absurd an, aber 6000 Jahre Evolution ist wohl sehr wenig Zeit.
Ja.
Laut allen Quellen in dem Paper. Gut, was auch super spannend ist in der Region, ist, dass die Korallen, so jetzt wird es nämlich kompliziert für mich, diese Sosantellen, die sie haben, haben 3 bestimmte Gattungen und das ist wohl relativ wenig Variabilität zwischen den verschiedenen, also Algenarten Und was auch noch, fand ich, super spannend ist, als Laie sozusagen, ist, dass jede Korallenkolonie, auch wenn es dieselbe Art sein könnte, verschiedene Plankton, also Algen, Sosantellen, Arten hat. Richtig crazy.
Okay, nochmal einen Schritt zurück. Es gibt drei verschiedene Zooxanthellen. Und egal, ob es die gleiche, also ist ganz egal, wenn es eine Korallenart ist, es kann auch alle verschiedene drei von diesen Zooxanthellen haben. Richtig?
Ich meine, ja.
Okay.
Also was, wenn ich das Paper richtig verstanden habe, hat eine Kolonie meistens dieselbe Sosantellenart in der gleichen Kolonie. Mhm. Weil das, also die Polypen sind ja alles Klone voneinander. Aber es kann sein, dass die Kolonie daneben, obwohl es die gleiche Art von Koralle ist, auch eine andere Sosantelle hat und dass jede Kolonie auch quasi eine dominierende Sosantellenart hat, aber auch verschiedene haben kann. Alles aber klar. Das ist wohl seltener.
Gut.
Ja. Wenn wir es falsch haben, können wir nachfragen. Genau, und das Ziel generell der Studie, warum ich die halt ausgewählt habe, ist, weil wir letztes Mal auch darüber gesprochen haben, wie verändert sich Biodiversität über die Zeit. Und was hier gemacht wurde, wurde nicht nur gemessen, was für Sosantellenarten in zwei verschiedenen Korallen sind, aber auch hat sich die Sosantellenart über die Zeit verändert. Und zwar wurde nämlich dieselbe Studie, oder die nicht dieselbe, die gleiche Studie, 2012 durchgeführt und die Proben in der Studie jetzt wurden 2022 genommen. Das heißt, man hat diese 10 Jahre zwischen den zwei Studien auch verglichen, um zu beurteilen, inwieweit sich die Zusammensetzung über die Zeit auch eventuell verändert hat und ob die Vielfalt der Symbiontenart abgenommen hat, zugenommen hat oder eventuell auch gleich geblieben ist.
Also es geht auch um die Hitzeresistenz an sich dieser Korallen, die dort leben.
Okay. Ja, genau.
Das ist doch schon.
Und ob sich die über die Zeit verändert. Ja.
Ja, und letztendlich kann man ja auch sagen, innerhalb dieser 10 Jahre, global betrachtet, gab es da ja eben dieses Massensterben von Korallen. Deshalb ist es ja schon interessant, sich das eben an so einem Ort anzugucken. Okay, ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
Ja, ich fand die Methoden natürlich ultra spannend, weil es um DNA-Sequenzierung geht. Aber was ich halt, wo ich auch an unsere letzte Folge denken musste, war, dass Anna die Proben natürlich tauchend genommen hat. Und einfach, ich stelle mir das so cool vor, im Persischen Golf tauchen zu gehen. Und dann haben sie diesen Unterwasserbohrer benutzt. Ich kann mir das einfach wirklich so cool vorstellen, da die Proben zu nehmen. Na, auf jeden Fall, also einmal Proben nehmen ist natürlich sehr, sehr cool und auch anstrengend, aber wo die Hauptmethode, die im Paper beschrieben wird, ist, dass die DNA sequenziert wurde.
Okay. Was du auch, also du hast da schon Erfahrung mit, ne?
Ja. Das ist quasi alltäglich Brot.
Okay. Ich habe das ja für meine Masterarbeit gemacht, aber bei Amphipoden. Und ich hatte mal das Gefühl, ich reiß denen einfach ein Bein aus, zermatsch das und sende die Proben weg, so ungefähr. Also klar war es nicht ganz so. Wir hatten da unsere Protokolle im Labor. Aber dadurch, dass ich das jetzt nicht mehr mache, habe ich so von jetzt beim Blick darauf. Ja.
Dass da du den also Lebewesen wehtust?
Mehr Einblicken. Ach so, nein, die waren ja schon tot. Also, die kamen aus der Tiefsee, die Amphipoden, die ich da untersucht habe.
Ja, die haben, ja auch in die Alkohol haben den Druck schon nicht mehr überlegt.
Ja, genau, und ich wusste die auch bestimmt. Also, meine ganze Massarbeit bestand jetzt nicht nur daraus, Amphipodenbeine rauszureißen, sowas nicht, möchte ich mal kurz betonen. Sondern das war eher ergänzend. Ich habe mir die angeguckt und die Arten bestimmt und dann haben wir das mit DNA-Analysen verifiziert und aus der Tiefsee gibt es halt auch noch nicht so viele DNA-Samples, also dann eben diesen DNA-Katalog ergänzt. Ja.
Ja.
Also, auch und um es nochmal klarzustellen, DNA-Analysen sind natürlich was anderes als einfach irgendwelche Proben entnehmen und so. Ne? Da steckt natürlich auch noch viel Laborarbeit dahinter, die ich auch gemacht habe, aber beziehungsweise ich habe die Proben aufbereitet und dann habe ich sie weggeschickt. So. Mm. Okay. Bevor ich mich hier weiter im Kopf und Kragen rede, vielleicht ergänzt du noch mal was zu den Analysen.
Ja, genau, das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht weiß, wie tief wir ins Detail ansteigen sollen. Aber ich dachte, es ist unfassbar wichtig und spannend, weil alle denken immer, oh, DNA-Analysen, das ist so unfassbar kompliziert. Und also erstmal müssen wir sagen, danke an die Humanmedizin, die das Ganze eigentlich entwickelt hat, sozusagen, mit dem Human Genome Project in den 2000er Jahren. Was die Sequenzierung auch für andere Branchen sozusagen erst ermöglicht hat. Und dann dachte ich, ist es halt vielleicht spannend, nochmal zu erklären, wie das meistens funktioniert. Also DNA-Analysen, zumindest für Umweltproben, ist oft basiert auf Markergene. Und Markergene, die oft benutzt werden, sind in der DNA-Sequenz und oft an einem bestimmten Teil, wo jetzt kommt der Biologie von der Abi-Zeit bei vielen vielleicht wieder raus, aber wo die DNA in eine RRNA-Sequenz transkribiert wird. Und da gibt es halt verschiedene Teile, also bei Eukaryoten, jetzt in dem Fall halt ja die Algen, und auch bei zum Beispiel Bakterien oder irgendwie sowas, da gibt es also jede RRNA, die transkribiert wird, hat ein kleines Subunit und ein großes Subunit. Zwischen diesen zwei Subunits gibt es noch eine Intermittensequenz. Also mein Punkt ist nämlich, dass man mit diesen großen Subunits sagen kann, dass es Teil einer bestimmten Familie. So zum Beispiel könnte man jetzt bei uns sagen, okay, wenn wir das jetzt versuchen als Beispiel zu nehmen, bei uns könnte man sehen, dass wir in Europa, also einen Genpool haben, der in Europa ist. So, mehr könnte man jetzt aber über diese großen Subunits nicht sagen. Was man mit diesem Mittel-Subunit sagen kann, ist zum Beispiel, dass man sagen könnte, unser Genpool ist aus Deutschland, sozusagen. Und das ist genau das, was in dieser Studie angewendet wurde, ist also nicht sozusagen der große Scanner, der einfach nur sagt, okay, das ist eine Alge und die Alge ist ungefähr die Art, sondern dieses Mittelteil, was wirklich sozusagen die Seriennummer der Algen identifiziert.
Gibt es einfach mehr Informationen nochmal, richtig?
Ja, genau.
Man kann sich das ja so vorstellen, also man hat das ja vielleicht bei so Kriminalfällen oder so schon mal gehört. Ich meine, DNA-Analysen haben natürlich auch in den letzten Jahrzehnten voll viel an Mehrwert gewonnen. Und wenn man dann überlegt, vor 100 Jahren war das einfach noch nichts, ne? Aber man kann nicht nur sagen, wenn jetzt man sich vorstellt, es wird irgendwie eine Leiche gefunden, man kann nicht nur sagen, das ist ein Mensch, sondern man kann wirklich auch sagen, das ist ein Mensch aus Norddeutschland, aus den nordischen Ländern oder so, sondern also es steckt einfach viel mehr Informationen darüber. Und ich denke mal, so werden die das dann bei den Korallenproben, die haben, auch gemacht haben, dass die am Ende nicht nur sagen konnten, das ist eine Art, sondern einfach noch mehr, also das ist die und die Art X, sondern einfach noch mehr Informationen hatten, oder?
Ja, genau, die konnten quasi auf Spezies-Level runtergehen. Und okay. Das ist halt oft in diesen ITS-Sequenzen heißen, die viel präziser sozusagen, als einfach nur die großen Gruppen zu analysieren. Mhm. Genau, das ist alles sehr viel Laborarbeit und sehr viel Sequenzierarbeit. Und genau, einfach finde ich immer noch super cool, dass das mittlerweile eine Möglichkeit ist, dass man halt, weil ich weiß gar nicht, wie man das sonst machen würde, dass man, da müsste man irgendwie einzelne Polypen nehmen und irgendwie die anfärben oder so, das ist ja massiv kompliziert und ich weiß auch gar nicht, ob du dann halt so genau ins Detail gehen könntest, um zu sagen, dass die Sequenzen ähnlich sind oder die Algenspezies quasi ähnlich ist.
Ist halt auch immer nicht so einfach, ne? Also Artbestimmung, das kann man nicht, sich nicht nur so vorstellen, als würde man irgendwie einen Affen von einem Elefanten unterscheiden oder so. Das ist ja ganz offensichtlich. Oder, weiß nicht, bei Marienkäfern Punkte zählen und wenn es so und so viele Punkte sind, ist die Art und so viele Punkte ist eine andere Art. Manche Arten, die sehen sich einfach komplett ähnlich und du kannst es von außen nicht bestimmen. Es kann sogar sein, dass du manche aufschneiden musst, um die dann irgendwie voneinander zu unterscheiden. So ist das bei Muscheln manchmal. Es kann auch sein, dass du es dann nicht mal hinkriegst. So, ja. Und deshalb hat so DNA-Analysen schon Fortschritte gebracht in den letzten Jahren, aber ersetzt natürlich Taxonomisten, nennt man die so? Taxonomie-Experten.
Taxonomie.
Auf keinen Fall, ja.
Nein. Nein. Spannendes Thema. Ich finde auch absolut, das muss eigentlich parallel gemacht werden, weil es ja natürlich auch für einen als Forscher auch schön ist zu sehen, was man da eventuell sich anguckt, ne? Wenn man nur die Sequenzen hat, dann kann ja auch irgendwie sein, dass da irgendwas falsch gelaufen ist oder irgendwie so, dass man einfach quasi einen doppelten Check hat sozusagen.
Ganz genau. Okay, also das haben die gemacht und haben dann rausgefunden, welche Arten eben da sind.
Genau. Und was halt, glaube ich, der Kernpunkt der Studie ist, ist, dass selbst diese hitzeresistenten Korallenriffe auch Veränderungen in ihren Algenarten haben. Also das ist ja eigentlich schon mal richtig krass. Das heißt, es gab auf jeden Fall eine Veränderung von 2012 bis 2022. Insgesamt wurden fast 200 Korallenproben über zwei verschiedene Algen, scheiße, komme ich schon völlig durcheinander, Korallenarten analysiert. Und die meisten Korallen, was ich am Anfang schon meinte, waren fast komplett von einer Algengattung dominiert. Aber es gab auch ein paar Kolonien mit Mischungen aus verschiedenen Algenarten. Doch das war eher selten. Und das bedeutet auf jeden Fall oder weist sehr stark darauf hin, dass Korallen scheinbar sehr spezifische und sehr stabile Partnerschaften bevorzugen und nicht wirklich aus Versehen irgendwelche Mischungen haben.
Also mit den Algen meinst du ja, beziehungsweise mit den Partnerschaften meinst du die Beziehung von Koralle zu Korallenpolyp zu Xanthelle, richtig? Genau.
Ja. So, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendjemandem weiterhilft, aber die so Xanthellenart, die am meisten gefunden wurde, hieß Cladacopium thermophilum, also in dem Speziesnamen erkennt man auf jeden Fall auch, dass es vielleicht eine Art temperaturresistente Sosantellenart ist. Das ist halt die Schlussfolgerung daraus ist, dass es wahrscheinlich die hitzeresistenteste Algenart ist, die in Korallen gefunden werden kann. Mhm. Und an manchen Standorten hatten fast 100% der Korallen dieser Algenart sogar eventuell, also fast exklusiv. Und wie gesagt, das bestätigt die Vermutung, dass die Alge, die hitzeresistente Alge, den Korallen hilft, bei extremen Hitzen überhaupt zu überleben.
Also kann man sagen, es kommt nicht nur auf die Korallenart an, sondern eben auch auf die Symbiose, die sie eingeht.
Auf ja, genau, massiv.
Xanthelle? Okay.
Ja. Und genau, um das Ganze mal abzuschließen, dachte ich, dass ich nochmal drei Kernaussagen der Studie sozusagen zusammenfasse. Korallen sind biologisch oft flexibler als gedacht. Das heißt, sie können ihre Symbiosepartner verändern, aber in dem Fall bevorzugen sie halt hitzeresistente Algenarten. Zweitens, die Veränderungen passieren jetzt schon und auch sogar an den Orten, wo man vermeintlich denkt, dass es aufgrund der hohen Temperaturen relativ stabil sein könnte. Also ja, ich glaube, die waren einfach sehr überrascht, dass man auch Veränderungen im Persischen Golf selber gesehen hat. Und die dritte sozusagen Schlussfolgerung der ganzen Studie war, dass niemand weiß, ob diese Veränderungen helfen, also der Koralle unbedingt helfen. Es könnte sein, dass mehr Vielfalt in einer Art, also wo halt nicht ausschließlich eine Susantellenart gefunden wurde, eventuell schon die Anpassung sein könnte oder dass diese Art oder dass diese Vielfaltsgemeinschaft eventuell auch ein Zeichen von Stress und Instabilität ist. Also ist so ein bisschen wahrscheinlich die nächste Frage, warum haben manche Arten halt nicht nur ausschließlich eine Susantellenart, sondern diese Mischgemeinschaften? Und helfen diese Mischgemeinschaften oder auch nicht? Und ganz am Ende der Studie fand ich einen wunderschönen Satz, den würde ich gerne 1:1 übersetzen. Und zwar lautete der, dass ohne langfristig und hochauflösende Daten bleibt der relative Beitrag dieser Prozesse unerklärt. Und bei den Korallen im Persischen Golf wurde, wie gesagt, eine begrenzte genetische Vernetzung zwischen der Wirtskoralle und der Susantelle gefunden. Und generell unterstreicht dies die Notwendigkeit für Schutzstrategien, nicht nur um Korallenbedeckung zu schützen, aber auch die genetische Vielfalt innerhalb, also von der Korallensymbiose, so die Anpassungsfähigkeit von Korallen im Zuge des fortschreitenden Klimawandels fördern würde. So, das war mouthful.
Ja, aber ich meine, es ist das beste Beispiel für das, über das wir beim letzten Mal geredet haben, und zwar, dass diese ganzen Systeme eben sehr komplex ist und man nicht einfach nur drauf gucken kann und sagen kann, da ist die und die Art, sondern es gibt eben ganz viele Wechselwirkungen, ganz viele Partnerschaften, und diese Korallen-Zooxantellen-Symbiose ist ja das beste Beispiel dafür. Und wenn bestimmte Zooxantellen eben bestimmte Eigenschaften mit sich bringen, dann ändert sich eben auch die Funktion beziehungsweise die, nennen wir es, Überlebenschancen meinetwegen, ne, der Koralle. Schon ein sehr spannendes Thema, was du da mitgebracht hast.
Ich wollte eigentlich, habe ich mich einfach nur gefreut, weil ich finde, wir haben ja auch super viele Freunde in der Forschung, und vielleicht sollten wir einfach nur deren Paper lesen und halt, dass wir einfach auch richtig coole Sachen machen als junge Early Career Forschenden, und dass wir halt irgendwie, glaube ich, innerlich immer denken, dass es so ein bisschen unwichtig ist, was wir selber machen oder woran wir selber arbeiten, aber wir ja eigentlich an richtig, richtig coolen Themen forschen. Und ich fand halt diesen zeitlichen Vergleich wirklich einfach richtig cool in der Studie.
Ja, ist es auch. Und vor allen Dingen machen die Jungen oder Early Careers ja meistens so alles. Also,
ja.
Also ich will das gar nicht kleinreden, was alle anderen machen, aber ganz oft sind das die bei jedem Schritt der Studie dabei sind, die sowohl bei der Feldarbeit dabei sind, bei der Laborarbeit, beim Schreiben, beim Analysieren, bei jedem Schritt, und natürlich sind die anderen auch anwesend, aber immer öfter in einer beratenden, Funktion. Natürlich, weil die auch ganz viel Wissen gesammelt haben, und das ist ja auch okay so im Laufe der Jahre, dass man sich dahin arbeitet, aber dadurch ist man dann als Early Career so tief in diesem Thema drin. Und gerade hier, wo es eben um so Sachen wie genetische Vielfalt in bestimmten Gruppen geht, das ist ja auch einfach sehr nischig, muss man dazu sagen. Ja, da muss man sich dann ja auch gut auskennen. Sehr cool.
Ja, die Rolle verändert sich auch einfach im Laufe eines Professors sozusagen. Am Anfang sind das so Leute wie wir, die Studien aufbereiten, erforschen, Daten erheben, und dann irgendwann wandelt sich die Rolle ja eher in so Management und versuchen, die Arbeitsgruppe und das Forschungsthema irgendwie am Leben zu halten.
Ja, und das ist ja auch gut so, ne? Also ja. Es braucht ja irgendwie jede Rolle in der Forschungsgruppe.
Ja.
Ja, sehr cooles Paper von dir, Anna. Fiesinger et al., für alle, die den Nachnamen nicht kennen. Ja, verlinken wir aber bestimmt auch.
Auf jeden Fall. Und es gibt auch eine deutsche Zusammenfassung. Also,
yeah.
Ich war super überrascht, dass dieses Paper einfach eine deutsche Zusammenfassung noch vorne dran hat. Also,
richtig.
Wer tiefer einsteigen will, ist es sehr lehnenswert. Und
sehr gut.
Ja.
Okay, das war unser Take heute zum Biodiversitätsthema. Ihr seht also, das Ganze ist nochmal vielschichtiger, als wir beim letzten Mal besprochen haben. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir das Wort Genetik noch gar nicht erwähnt. Deshalb ist es voll schön, Annabelle, dass du heute ein Paper mitgebracht hast, was eben diese Ebene auch noch ja, beleuchtet. Okay, wollen wir zur nächsten Kategorie? Also, wir befinden uns in dem Reddit Duschgedanken. Und zwar ist diese Frage gar nicht so alt und sie wurde ausgelöst durch Timme, dem Wahl aus den Medien, den mittlerweile hier in Deutschland jeder kennt. Das Ganze hat dann ja doch, es ist eine wilde Geschichte irgendwie gewesen, ich weiß auch nicht. Wir haben ja auch über Timmy mal gesprochen vor, ich weiß gar nicht wie viel, x Folgen oder so.
Ich glaube, es war so vor 2 Monaten.
Ja, und da haben wir auch schon gesagt, dass so eine Rettung, ja, wir denken, dass es nicht so viel Sinn macht und ist wahrscheinlich gut, dass es trotzdem probiert wurde. Ich weiß nicht, ob man so bis zum Ende hätte durchziehen müssen, besonders als er dann immer wieder gestrandet ist. Naja, mittlerweile ist er tot aufgefunden worden. Bin sehr gespannt, was bei der Obduktion rauskommt, aber
ich bin überrascht, dass der noch nicht obduziert wurde. Also ich glaube, das ist nicht geplant. Besser über die
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen dadurch, dass er auf dänischem Gebiet liegt, ist so ein bisschen die Frage, wer die Kosten trägt. Und Dänemark hat da halt natürlich, die gehen halt anders damit um, ne? Die hätten den Wahl von Anfang an wahrscheinlich da liegen lassen. So.
Ja, also erstmal, ich finde es gut, dass es Rettungsversuche gab. Um das nochmal festzuhalten. Man muss, glaube ich, für Kontext auch einfach sagen, das Thema wurde sehr emotionalisiert. Und was aber wichtig ist zu verstehen, ist nicht, dass Meeresbiologen eventuell dieser Wal unwichtig war, aber man muss halt auch verstehen, dass zum Beispiel Buckelwalpopulationen tatsächlich sogar im Steigen sind und sehr stabil sind. Das heißt, es war jetzt keine Art, die irgendwie vom Aussterben bedroht war oder sozusagen. Und das, ich finde, dass bei diesem Narrativ dann oft auch vergessen wird, dass tatsächlich in der Ostsee sogar Schweinswale leben und diese Arten sind halt vom Aussterben bedroht. Das heißt, es ist irgendwie verrückt, dass alle Medien und alle sich auf diesen Buckelwal gestürzt haben, obwohl halt drumherum andere Arten sind, die viel mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnten. Und
ja, es wurde auch einfach sehr emotionalisiert, ne? Und politisiert und ich glaube, an dem Punkt dann, als auch dem Wal einen Namen gegeben wurde, ich glaube, dann bauen Menschen auch einfach so eine Bindung auf. Und am Ende war es jetzt irgendwie eine Individuenrettung und es ging nicht irgendwie um die Wal an sich oder man hat probiert, diesen einen Wal zu retten. Für den ist natürlich ein Unterschied gemacht oder macht, ob man ihn rettet oder nicht, ganz außer Frage. Aber so dem großen Thema Tierschutz und Walschutz wäre mehr geholfen gewesen, hätte man das Geld meiner Meinung nach in Kampagnen gesteckt, keine Ahnung, für oder gegen, besser gesagt, Geisternetze oder ja, Aufklärung und so weiter und so weiter.
Es wäre auf jeden Fall schön, wenn die Milliardäre sich jetzt auch für Geisternetze generell einsetzen würden.
Genau,
und nicht einfach
so
nur
in die Richtung meinte ich das. Genau. Wobei man auch sagen muss, ich glaube schon, dass durch diese ganze Thematik da nochmal was bei allen Leuten angekommen ist. Das denke ich schon. Dass man darüber geredet hat, okay, der hat irgendwie so ein Netz im Mund, wo kommt das her, bla bla bla. Aber ich glaube, dem ganzen Thema hat nicht unbedingt, keine Ahnung, diese 50.000 KI-Songs, die es dann gab zum Thema Timmy und Hope und so, weiß ich nicht. Naja, irgendwie sind dann die Leute ein bisschen abgedreht. Vielleicht ist schon ein Sommerloch. Egal, long story short, es sollte gar nicht so um die Timmy gehen bei meinem Reddit-Post der Woche. Es war mehr so auch Anlassgeber für den, der gepostet hat. Vielleicht lese ich das Ganze einfach mal vor. Ist nämlich gar nicht so lange.
Ja.
Okay, die große Frage ist, was würde passieren, wenn es keine Meerestiere mehr gäbe? Ausgelöst durch Timmy, dem Wal aus den Medien. Mal angenommen, im Meer gäbe es keine Meerestiere mehr. Von Wal bis zum kleinsten Fisch. Wie sehr würde es den Meeresspiegel senken? Oder was wären die Auswirkungen? Ich vergleiche das mit einer minimal gefüllten Badewanne. Setzt man sich rein, ist die Wanne voll. Ich bin zwar kein Wal, aber wäre es das gleiche Prinzip? Was denkst du, Annabelle? Was geht dir bei der Frage als erstes durch den Kopf? Das ist nämlich, finde ich, meiner Meinung nach wirklich so ein typischer Duschgedanke.
Willst du, ich habe gerade an den Meeresspiegel gedacht und das schmelzende Grönlandeis. Und ich dachte, ja, wenn der Meeresspiegel steigt und dann alle Tiere rausnehmen würde, dann würde man ja den Meeresspiegel counteracten. Aber das sind sehr so darker Gedanke. ja, auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, der Meeresspiegel wäre deutlich geringer, wenn da keine Tiere drin wären.
Ja, das ist dein Gedanke.
Ich meine, überleg mal die ganzen Bakterien, die nicht mehr da wären. Ich meine, biomassemäßig machen die sehr viel mehr aus als die ganzen Lebewesen. Und dann nimmst du die ganzen riesen Finnwale raus und ich meine...
Ja, das Ding ist...
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Nee, ist es richtig. Ich überlege gerade über das, was ich dazu recherchiert habe, weil ich weiß jetzt nicht, ob da Bakterien mit drin sind. Aber es ist so, dass der Meeresspiegel tatsächlich nur ungefähr 0,06 Millimeter sinken würde. Dadurch, dass das Meer halt so groß ist und eben in der Tiefsee auch so ein Volumen hat. Aber ich vermute, also ich habe es, um ehrlich zu sein, natürlich einfach in Chatty gehauen, in ChatGPT, und ein Beantwortender des Reddits hat das ähnlich ausgerechnet. Der ist auch auf nicht mal ein Zehntel Millimeter gekommen. Dadurch, dass das Meer einfach so riesig ist. Und man darf nicht vergessen, die durchschnittliche Tiefe, also Durchschnitt, nicht der tiefste Punkt, ist fast 4 Kilometer, also 3,8. Und das ist einfach sehr, sehr tief. Ja, und das ist einfach sehr, sehr Volumen an Meer. Dementsprechend würde das dem Meeresspiegel nicht so viel ausmachen. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz noch weiterdenken, was das ausmachen würde, wenn alle Lebewesen im Meer fehlen würden. Und natürlich will der Reddit-Post da nicht unbedingt drauf hinaus. Aber die Auswirkungen wären tatsächlich doch eher katastrophal, weil nämlich quasi alle Nahrungsketten kollabieren würden und viele Ökosysteme verloren wären und Nahrungsquellen verloren wären. Und damit meine ich nicht nur Fischerei, sondern es wird ja auch einen ganz großen Einfluss auf das Phytoplankton haben. Und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, dass das ja auch unseren Sauerstoff mitproduziert. Dementsprechend werden wir auch verloren, ohne alle Meereslebewesen. Okay, ChatGPT sagt, selbst inklusive aller Bakterien, wahrscheinlich unter 1 Millimeter. Nur ein Steig. Es ist witzig, ne? Ich hätte das auch gedacht, dass das mehr ist.
Ja? Es ist ja eigentlich beeindruckend, wie viel Diversität es gibt und wie wenig Volumen das Ganze eigentlich ausmacht. Also wie viel krasse Diversität in diesen 1 Millimeter passt.
Absolut. Und wie wichtig das für uns ist, ne? Also für die ganzen Kreisläufe und alles. Denn ohne würde auch nicht funktionieren. Jedenfalls nicht für uns. Wahrscheinlich wird sich dann irgendwie neue Kreisläufe einstellen, in denen es einfach nicht die Lebewesen gibt, die es jetzt gibt. Also Land- und Meereslebewesen sind ja doch schon miteinander verbunden, eben durch diese Kreisläufe. Also ist nicht ganz so wie in einer Badewanne.
Gedankenexperiment.
Weil, es sei denn, ihr habt eine riesige Badewanne. Vielleicht kann man es eher mit so einem Pool vergleichen, wenn man so einen riesigen Pool im Garten hat und da drin ist, dann macht es ja auch keinen Unterschied, wenn man rein oder raussteigt.
Und dann so ein Spielzeugauto reinschmeißt oder so.
Ja, genau. Sowas in die Richtung. Okay.
Okay.
Es war mal ein bisschen anderer Reddit-Post.
Ja, ist doch gut. Wir können ja nicht jede Woche über Karriere und so philosophieren.
Kleine Pause davon. Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge, oder? Müssen wir Werbung für irgendwas
machen? Ja, ich habe, als ich kurz auf Social Media war, eine super coole Initiative gefunden. Und das passt auch, weil ja demnächst, also in einer Woche ungefähr, bisschen mehr, 2 Wochen, ist ja Weltozeantag. Und da gibt es ein Filmfestival und alles Mögliche, was in Graz passieren wird. Da bin ich super gespannt, dazu die Bilder von zu sehen. Und weil dieses Datum den Leuten in Leipzig nicht gepasst hat, findet der so Weltozean-Festival-Tag in Leipzig im September statt. Also, das habe ich, glaube ich, bei uns auch auf jeden Fall verlinkt. Super coole Initiativen, einfach ein bisschen Ozean, egal an welchem Tag, ein bisschen in die Stadt zu bringen und den Leuten halt, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass, wie du auch eben meintest, jeder zweite Atemzug aus Phytoplankton, von Phytoplankton produziert wird.
Ja.
Also, sehr schön. Super, super cool.
Sehr cool.
Das war's.
Da haben wir dann noch Werbung. Okay, dann sagen wir tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekade-Aktivität. Produktion Annabel von Jakowski und Eva Räufer, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik Florentin Seifert, Schnitt und Management Annabel von Jakowski.